Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 146 von Hoffefunk, in der wir endlich mal wieder einen Sieg mit im Gepäck haben. Und den haben wir, Jonas, auch so ein kleines bisschen mit erarbeitet, denn wir waren zumindest mal mit im Stadion, haben mitgefiebert, mit angefeuert und wurden dann auch belohnt. Zum Glück, denn wir haben davor 8 Pflichtspiele allesamt verloren. Ne? Ich glaube, bekannt ist, dass wir ja eine neue Negativserie ohne Sieg eingestellt haben, aber alleine mal 8 Pflichtspiele in Serie zu verlieren als TSG Hoffenheim, kann man sich kaum vorstellen. Ist aber passiert. Jetzt ist der Fluch durchbrochen, könnte man sagen, durch ein klares 3-1 gegen Hertha. Und jetzt die ganz einfache Frage, Jonas. Wir sind eine Mannschaft mit einer großen Qualität im Kader, zumindest im Vergleich zum Tabellenplatz. Jetzt ist die Wende geschafft, zumindest mal insofern, als dass es einen Sieg gab. Jetzt müssen doch wieder normale Leistungen folgen, oder? Also ich sage jetzt nicht unbedingt, dass wir jetzt wieder spielen wie ein Platz 6, Platz 7 Team. Aber müsste jetzt nicht der Knoten automatisch durchbrochen sein und wir wieder in Anführungszeichen normal performen, weil die Last von den Spielen abgefallen ist? Vielleicht wird es ja jetzt eine sehr entspannte Saison ab jetzt. Oder träume ich da jetzt vor mich hin? Was denkst du?
Ja, hallo David, hallo an alle unsere ZuhörerInnen. Erstens mal natürlich wunderschön, mal wieder uns hier zu treffen nach einem Sieg. Mhm. Können wir uns kaum noch dran erinnern, Oktober. Nach so einer langen Zeit. Ja, genau. Aber ich mahne heute ein bisschen oder will heute etwas den vorsichtigeren Part übernehmen, weil ich einfach sage, was uns natürlich der Sieg gegen die Hertha absolut gebracht hat, ist 3 Punkte. Die sind super wichtig. Es war, ich habe es ja vorher gesagt, auch wenn es keinen mathematisch nicht Sinn ergeben hat, aber es war ein 9-Punkte-Spiel. Das haben wir gewonnen. Das heißt, wir sind jetzt automatisch von Platz 18 auf Platz 15 gerutscht. Es waren 3 super wichtige Punkte. Aber ich sage es hier mit aller Vorsicht, aber Hertha ist nicht der Maßstab der Bundesliga. Wenn sich die Hertha nicht extrem zusammenreißt oder nochmal einen Felix Magath findet, dann ist für mich ab jetzt, wo ich mal 90 Minuten oder länger mal wirklich ein Spiel intensiv der Hertha geschaut habe, was ich vorher in der Saison nicht getan habe, weil ich meine, warum auch? Warum sollte ich mir das geben? Aber das ist für mich eigentlich fast der Abstiegskandidat Nummer 1. Da läuft wirklich absolut nichts zusammen. Das ist für mich eine komplett grottenfalsch zusammengestellte Mannschaft. Also bei uns kann man ja auch darüber reden, ob sie falsch zusammengestellt ist, aber bei uns ist sie zumindest nicht auf den ersten Blick falsch zusammengestellt. Bei der Hertha ist sie auf den ersten, auf den zweiten und auf den dritten Blick komplett falsch zusammengestellt. Ich finde, Sandro Schwarz ist nicht der richtige Trainer, um die Klasse mit so einer Mannschaft zu halten. Also Sandro Schwarz ist für mich ein Trainer, der kann was ganz Gutes erreichen bei einer Mannschaft, die keine hohen Ansprüche hat. Mit Spielern, die keinen Star-Faktor haben. Aber er ist für mich absolut der falsche Trainer für eine beschissene Mannschaft, die aber Ansprüche bis zum Himmel haben und denken, sie hätten Stars in ihren Reihen.
Was sie in gewisser Weise auch haben, zumindest wenn man so Spieler sich wie Toussaint anguckt, die aber natürlich in diesem Kader, in dieser Zusammenstellung keine Leistung bringen.
Auch Prinz Boateng ist faktisch ein Star und läuft übers Berliner Trainingsgelände wie ein Star. Also ich weiß, es gehört auch so ein bisschen zu seiner Attitude, aber man muss sich nur mal 2 Minuten angucken, wie der über den Platz gockelt, als wäre er der König, und das macht er immer noch, obwohl er jetzt mittlerweile, keine Ahnung, wie alt er ist, er hat kaum noch einen Faktor aufs Spiel, aber diesen Star-Faktor im Kopf, den kriegst du aus einem Kevin Prince Boateng nicht raus. Und das ist für mich mittlerweile ein Spieler, der sogar Hertha hindert, als dass er Hertha weiterhilft. Auch wenn er natürlich vor 2-3 Jahren bei Frankfurt noch gute Phasen gehabt hat, aber das ist bei Hertha einfach in diesem Modell mittlerweile, finde ich, komplett das Falsche. Ja, und deswegen sage ich einfach, die 3 Punkte sind wichtig, es kann im Kopf eine Blockade lösen.
Genau, das war ja meine Frage so ein bisschen.
Genau, das kann passieren, aber das heißt absolut nicht, dass auf einmal der Spielgedanke von Pellegrino Matarazzo anfängt zu fruchten, weil die Hertha ist nicht der Maßstab der Bundesliga. Mhm. Für mich ist der Sieg eher so, Wie kann man in der Bundesliga gewinnen? Indem man selbst gut spielt oder indem der Gegner so schlecht ist, dass man selbst glänzt? Und für mich ist es bis jetzt eher das Zweitere. Die Mannschaft muss mir jetzt in den nächsten Wochen beweisen, dass es das Erste war.
Ja, also das muss man sicherlich sagen, dass man die Hertha jetzt nicht als das durchschnittliche Bundesliga-Team bezeichnen kann, zumindest Stand jetzt nicht. Sie haben auch aus den letzten 5 Spielen nur 4 Pünktchen geholt, was übrigens besser ist als wir selbst, aber natürlich ja, nach Abstiegskampf spricht. Und ja, natürlich könnte es passieren, dass die Hertha runtergeht, trotz Spielern, die eigentlich gut klingen. Ein Problem, das die Hertha seit Jahren hat, das auch Teams wie Wolfsburg lange Jahre hatte, jetzt gerade nicht mehr. Aber es macht zumindest in gewisser Weise Hoffnung. Und was ich jetzt natürlich eben formuliert habe, war ja nur so ein bisschen Laienpsychologie. Mhm. Ne? Das war jetzt einfach nur ganz einfach gedacht, was im besten Falle aus laienpsychologischer Sicht passieren könnte. Aber wenn man davon ausgeht, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass es vielleicht auch strukturelle Probleme gibt oder dass der Kader vielleicht nicht zu 100% perfekt zusammengestellt ist oder der Trainer nicht perfekt passt, je nachdem, welcher These man anhängt, dann gibt es natürlich noch andere Probleme und wir werden jetzt, wie gesagt, keinesfalls spielen wie ein Team, das Richtung Europa will. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Nee. Aber was ich tatsächlich für möglich halte, aber aus anderen Gründen, ich halte es für möglich, dass die nächsten Spiele so verlaufen. Wir müssen ja gar nicht überperformen. Wir müssen einfach nur normal punkten, die nächsten 3-4 Spiele.
Genau. Also deswegen meine ich ja, dass es entspannt läuft. Ne? Gucken wir uns mal kurz an, Jonas. Lass mich nur ganz kurz ein Spielchen machen. Wir spielen jetzt gegen Bremen und gegen Schalke und wir holen da 4 Punkte. Kann passieren. Bremen und Schalke, 4 Punkte. Wir sind dann zumindest schon mal, behaupte ich, insofern safe, dass wir schlechtestenfalls Relegation spielen müssen, wenn das passieren sollte.
Ja, weil wir jetzt mal nicht davon ausgehen, dass wir bei 26 bleiben würden, sondern selbst
ja, mit schlechten Leistungen kommst du. Ja, weil dann erkennt man einen klaren Trend, dann erkennt man, dass die Kehrtwende gelungen ist und natürlich wird es für so Mannschaften wie Schalke und Stuttgart auch enorm schwer. Ne? Und gegen Schalke natürlich zu punkten oder zu gewinnen wäre, um deine Worte zu benutzen, ja auch wieder 9-Punkte-Spiel.
Ja. Also das muss man natürlich mitbedenken. Man muss, um in der Liga zu bleiben, ja nicht mal gut sein. Man muss nur besser sein als die anderen. 3.
Gucken wir jetzt mal kurz auf die Tabelle. Wir haben 22 Punkte auf Platz 15, einen Punkt Vorsprung auf Platz 16, einen Punkt Vorsprung auf Platz 17, also auf den direkten Abstiegsplatz. Und wir brauchen jetzt, ich hau mal mutig raus, wir brauchen aus den nächsten 9 Spielen 9 Punkte und wir bleiben drin. Und zwar direkt. Würdest du mir da ungefähr zustimmen von der Tendenz
her? Wiederholst nochmal, was brauchen wir?
In den nächsten 9 Spielen 9 Punkte. Dann stehen wir bei 31 Punkten und ne, dazu müsste ja Hertha und Schalke jeweils 11 Punkte holen, ne, aus 9 Spielen wegen des Torverhältnisses.
Ja, gehe ich mit.
Also das ist zumindest jetzt was ich prognostiziere, dass 31, 32 Punkte schon reichen dürften, was sie in der Vergangenheit übrigens auch meistens getan haben. Dieser 40-Punkte-Wert ist ja aus einer ganz, ganz anderen Zeit, wo die Top-Teams nicht so weit enteilt waren, wo es 3 Absteiger gab und nicht nur 2 quasi.
Obwohl man ja eigentlich sagen muss, diese Bundesliga-Saison, die wir jetzt gerade erleben, ist seit langem mal wieder eine Art Novum.
Richtig.
Weil wir haben nicht den FC Bayern München, der 10, 15 Punkte weit vorne ist. Wir haben nicht, wir könnten viele Mannschaften nennen, aber ich nenne jetzt mal Greuther Fürth, die mit 7 Punkten da hinten rumkrebsen und schon rechnerisch abgestiegen sind. Diese 2 Mannschaften haben wir nicht. Wir haben Stand.
Vergleichsweise heute, ist es eng,
ja, aber es ist jetzt. Wir haben theoretisch 2, 3, 4 Mannschaften, die rein theoretisch noch Meister werden können. Leipzig hat sich da eigentlich in den letzten beiden Wochen selbst aus dem Geschäft rausgenommen. Das heißt, eigentlich kann es nur noch Dortmund und Bayern werden. Aber allein das ist schon krass, dass es überhaupt noch geht, dass auch Union Berlin und Freiburg nicht allzu weit weg sind von denen. Und der Tabellen-18. ist sowas von im Rennen. Also Stuttgart kann ohne Probleme noch die Klasse direkt halten, kann in die Relegation kommen.
Also besser das Torverhältnis auch als Bochum und Schalke beispielsweise, da ist alles drin. Ja. Augsburg würde ich jetzt auch sagen, hast du glaube ich auch schon mal gesagt, ist quasi safe. Bremen natürlich sowieso. Aber ansonsten, ja, es ist im Vergleich ziemlich spannend, aber im Vergleich heißt ja auch, dass es in den letzten Jahren im Durchschnitt ziemlich wenig spannend war, gerade vorne.
Ja, und weißt du, wen diese Spannung extrem nervt? Hm? Scheinbar Salihamidžić und Co.
Und Oli Kahn und Rummenigge und so weiter, ja. Ja, tatsächlich ist unser guter Bekannter, ja, Julian Nagelsmann, heute. Ich finde es sehr kurios, PR-technisch, dass es immer noch nicht offiziell verkündet wurde. Es ist jetzt 16.30 Uhr etwa bei uns. Aber es wurde schon bestätigt. Ne? Also es ist
Dass man sich diesen Eiertanz der Medien gefallen lässt als FC Bayern München. Jetzt wurde mittlerweile Donnerstagabend, wurde Nagelsmann schon darauf angesprochen, dass er ja morgen gefeuert wird. Wie eklig ist denn das? Jetzt heute hat...
Das ist unprofessionell, ja.
...hat Joshua Kimmich ein Interview geben müssen, wo natürlich jeder Depp weiß, was für Fragen kommen. Und sie liefern ihn da ans offene Messer. Jetzt hat sich Kimmich zu halt Aussagen hinreißen lassen, wie Nagelsmann gehört auf jeden Fall zu den Top 3 Trainern, die er bis jetzt kennengelernt hat.
Und wie viele hat er denn in seinem Leben? 4?
Das war jetzt ein bisschen zynisch. Er hatte ja auch den großen Joachim Löw. Lol. aber er hatte auf jeden Fall schon große Trainer. Also jetzt nimmt man auch noch sozusagen den zweiten Kapitän. Weiß man ja nicht so ganz genau, wer der zweite Kapitän hinter Manuel Neuer ist. Bisschen Müller, bisschen Kimmich. Aber man nimmt auf jeden Fall einen Führungsspieler. Wirft ihn da den Haien zum Fraß vor mit solchen dummen Fragen, nur weil man es nicht geschissen bekommt, in der heutigen Welt, wo man doch weiß, wie schnell sowas rauskommt, dass man einfach sagt, so, das ist unsere Entscheidung und gut ist. Aber scheinbar machen sie das natürlich, weil die Tuchel-Unterschrift noch fehlt. Aber, also, klar, es ist nicht mein Themengebiet, ich fühle da aber so ein bisschen mit Julian Nagelsmann mit, weil ich mir so denke, okay, ich habe mich für Julian Nagelsmann damals gefreut, dass er das Angebot bekommen hat von Bayern München, weil das offensichtlich, das wussten wir alle schon, das ist ein großer Traum seines Lebens gewesen, da hinzukommen.
Ist ja auch, jeder hat ja sehr große persönliche Affinität zu Bayern, war jetzt ja nicht irgendwie ich habe schon immer in Bayern München Bettwäsche geschlafen, bei ihm war es ja wirklich ein kleines bisschen so, das wusste man ja schon, als er bei uns in Hoffenheim war.
No. Eben, also jeder wusste, wenn dieses Angebot kommt, dass er natürlich den Umweg über Leipzig genommen hat,
das war ein bisschen ärgerlich,
aber grundsätzlich, da kann ihm keiner böse sein, er ist Münchner und da passt er auch grundsätzlich hin. Jetzt ist natürlich das Blöde für ihn, jetzt hat sich die Tür Bayern München in seinen jungen Jahren eigentlich schon fast geschlossen. Klar, es gibt immer wieder Fälle, wo Trainer zum zweiten, zum dritten Mal hingehen. Aber es ist schon irgendwie bitter, dass sich jetzt das große Experiment Nagelsmann, dass sich diese Liebesbeziehung Nagelsmann-Bayern so früh in seinem Leben schon geschlossen hat.
Der Mann ist 35 Jahre lang, der könnte noch hier bei unserer TSG ein bisschen mitkicken, also wenn er jetzt nicht sich früh verletzt hätte, aber das setzt das Ganze nochmal in den Maßstab. Und er hat ja als Cheftrainer bei uns angefangen 2016, also vor 7 Jahren. Und jetzt ist er, wie gesagt, 38. Ich glaube, er war gerade 29, als er bei uns angefangen hat. Und ich stimme dir völlig zu. Er war natürlich jetzt auch einige Zeit beim FC Bayern München. Das war jetzt ja nicht so ein paar Monate. 2021 hat er ja übernommen. Aber ja, ist schon in gewisser Weise bitter. Ne? Er wurde Meister, Pokalsieger wurde er?
Nee, ich glaube nicht. Dortmund wurde doch Pokalsieger.
Dann ist sein einziger Titel mit dem FC Bayern die deutsche Meisterschaft. Sehen wir das richtig?
Genau. Ja, und wenn das halt 2 Jahre in Folge passiert, dann reicht es wohl nicht aus. Obwohl man ja, er könnte, das Kuriose ist ja eigentlich, klar war jetzt seine erste Saison verhältnismäßig enttäuschend, wenn man leider Gottes nur deutscher Meister wird, aber sei es drum, das sind halt die Ansprüche, aber in dieser Saison, ihn zu diesem Zeitpunkt zu feuern, wenn noch alle 3 Titel auf jeden Fall möglich sind. Und klar ist Borussia Dortmund Tabellenführer, aber
mit einem Pünktchen Vorsprung.
Ja, um mal augenzwinkernd zu sagen, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, Tuchel zu installieren, weil vor dem sichersten Sieg der Bundesliga einen neuen Trainer zu holen, ist immer das Coolste. Ne? Augenzwinkernd, weil der FC Bayern München gewinnt immer gegen Dortmund. Und auch Nagelsmann hätte gegen Dortmund gewonnen. Das ist einfach, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Da werden jetzt auch einige Dortmund-Fans mir zustimmen. Wenn es ins 1-gegen-1-Duell kommt, Bayern-Dortmund,
dann geht es immer. Und wenn es vor allem richtig um was geht jetzt. Wir sind im Saisonendspurt so langsam, ja.
Dann zerlegt in den letzten Jahren der FC Bayern München Dortmund und zack, wären sie schon wieder 2 Punkte vor Dortmund gewesen. Dann ist Bayern momentan neben Manchester City in der Champions League, das Nonplusultra. Sie haben jetzt Paris rausgeschmissen, also es läuft überragend. DFB-Pokal ist auch noch drin. Und dann muss ein Trainer, der große Plan von Bayern München für die nächsten Jahrzehnte hätte sein sollen, Vertrag bis 2026.
Ja, das hätte der Christian Streich von Bayern München werden
können. Ja. Aber jetzt muss man natürlich abschließend sagen, es ist nicht möglich, beim FC Bayern München ein Christian Streich zu werden. Jetzt könnte man natürlich witzhaft sagen, okay, bei der TSG Hoffenheim ein Christian Streich zu werden, ist wohl scheinbar auch nicht möglich. Nee. Hätten die Leute auch nicht Unrecht, aber beim FC Bayern ist es einfach nicht möglich, weil man schon da rausgeschmissen wird und natürlich auch Millionen verpulvert. 20 bis 25 Millionen Ausstiegsklausel an Leipzig gezahlt für so einen kurzen Urlaub in München.
Ja, ja, also, gut, und jetzt gibt es ja entweder eine Abfindung oder der Vertrag wird weitergezahlt. Also im Prinzip bezahlt man jetzt 2 richtig teure Trainer. Das steht jetzt schon fest.
Ja, aber das spielt halt Geld keine Rolle.
Und auch ganz interessant, ne, ihr wisst ja, ich mag Statistiken. Julian Nagelsmann wird jetzt mit dem Punkteschnitt von Jupp Heynckes entlassen. Ne, dem großen Jupp Heynckes 2,15. Finde ich auch ein bisschen lustig. Ne? Haben wir jetzt mit Schreuder auch immer so ein bisschen lustig gesagt, aber ne, das ist ein Punkteschnitt, mit dem du am Ende dann auf 73 Punkte kommst in der Bundesliga. Und bei diesem Punkteschnitt, das ist ja ein Gesamtpunkteschnitt, also mit Champions League verrechnet, alle Pflichtspiele, DFB-Pokal auch noch, klar. Und ja, also mich hat es wirklich, ich glaube, diese Pressemeldungen haben angefangen gestern am späten Abend.
Und ja,
als ich jetzt aufgewacht bin, da schien es sicher zu sein, so haben zumindest seriöse Medien vermeldet, auch wenn es immer noch keine Bestätigung gibt. Und das Krasse ist, ich verstehe den Zeitpunkt nicht. Es ist Länderspielpause, wissen wir, klar. Aber Bayern München hat trotzdem 9 Punkte aus den letzten 5 Bundesligaspielen geholt, hat gegen PSG souverän 2-0 gewonnen und dementsprechend, ne, also gegen Gladbach war da nicht auch noch die rote Karte mit dabei? Ja, genau, richtig, ich sehe es gerade. Gegen Gladbach hat man ja verloren, das war eine dieser
beiden Niederlagen. Die komplett zu Unrecht war, da kann Nagelsmann
gar nichts dafür. Upamecano rot nach 8 Minuten, ja, gegen Leverkusen war bitter, war vermeidbar, aber also, ich verstehe das nicht. Und jetzt sind wir mal ehrlich, wenn Bayern München in dieser Saison so weiter punktet wie bisher, werden sie Meister.
Die werden auf jeden
Fall. Weil Dortmund zieht gerade an. Dortmund hat jetzt, glaube ich, 13, 14 Punkte aus den letzten 5 Spielen geholt. Das werden sie nicht konstant durchziehen können. Die werden gegen Bayern München nicht gewinnen. Bayern wird Meister und zwar egal, ob mit Nagelsmann, Tuchel oder mit dem Hausmeister.
Ein bisschen ja, übertrieben gesagt. Und was mich daran so besonders wundert, ist, die müssen sich doch mit der Materie Tuchel mal auseinandergesetzt haben. Tuchel, ich hatte da auch schon mit meinen Freunden viele, viele Gespräche über Tuchel, weil das ein absolut genialer Mann ist. Ich erkenne da
auch ein schwieriger Mann, oder nicht?
Ich erkenne da Parallelen zu Nagelsmann, weil es Fußball-Nerds sind. Die könnten sich wirklich, es gibt ja auch ja diese berühmte Geschichte, wie scheinbar Guardiola und Tuchel doch da immer mit Salzstreuern und so irgendwelche Taktik besprochen haben sollen. Ist ja auch scheißegal. Die sind Virtuosen auf ihrem Fachgebiet, keine Frage. Aber es gibt keine Trainerstation von Thomas Tuchel, wo er nach seinem Erfolg nicht mit Leuten aneinander geraten ist, weil er so ein super, unfassbar schwieriger Charakter ist. Der wurde in Dortmund entlassen wegen Arschloch, auf gut Deutsch.
Und auch relativ überraschend.
Ja. Weil die Leute nicht mit ihm klarkamen. Es gibt, also klar, ein Trainer darf auch hart sein. Es gibt, was weiß ich, irgendwelche Reels auf Instagram, wie er schon in jungen Jahren Mainzer Spieler zur Sau macht und vor der ganzen Mannschaft zusammenschreit. Ich glaube,
ich liebe dieses Video. Ja, Sean Parker war das ja, von Mainz 05, wird da zusammengeschrien.
Wie hieß denn nochmal damals bei Mainz 05 der zweite oder dritte Torwart, der mal ein Interview über Tuchel gegeben hat? Müller mit Nachnamen oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht so auch so ein langhaariger, egal. Also, den kennt man auch den Namen, aber war zweiter oder dritter Torwart, der hat mal ein Interview
über Tuchel. Heinz Müller.
Ja, genau.
Hat gesagt,
genau.
Tuchel ist ein Diktator.
Genau. Und wie kann man denn,
in dem Interview.
Wie kann man denn, wenn man solche Sachen gehört hat, natürlich bei Chelsea auch wieder überragend, aber auch bei Chelsea am Ende rausgeschmissen worden. Bei PSG scheinbar wegen menschlichen Gründen und wegen Versagen bei der Champions League rausgeschmissen worden. Versagt hat er nicht. Er hat im Finale verloren.
Das ist kein Versagen, würde ich sagen.
Ja. Ja, also auch menschlich muss da irgendwas nicht gepasst haben. Das heißt, ich meine auch im
Und das habe ich bei Nagelsmann so nie gehört, in seiner Bayern-Zeit nicht, in seiner Leipzig-Zeit nicht, in seiner Hoffenheim-Zeit nicht. Kein böses Blut, was irgendwie Nagelsmann und seine Beziehungsfähigkeit oder so angeht.
Niemals, niemals. Aber unter Tuchel gab es bis jetzt überall das Problem. Das heißt, wenn du einen Tuchel holst, weißt du, es kann 1,5 Jahre sowas von genial laufen, dass du alles zerschießt, aber danach knallst. Und zwar gigantisch. Das weißt du bei einem Tuchel. Und wie kannst du denn einen Julian Nagelsmann mit solch einem Potenzial jetzt schon wegschmeißen für so eine wandelnde Zeitbombe Tuchel? Ich kann es nicht nachvollziehen. Wirklich nicht. Nur weil zu 20% die Gefahr besteht, dass du nicht deine 11. Meisterschaft in Folge holst. Obwohl das ja noch nicht mal spruchreif ist. Also das ist ja...
Ist nicht gesagt, ja. Und ganz ehrlich, klar wäre es natürlich sehr, sehr, sehr bitter, wenn man nicht Meister wird, aber der Fokus liegt eher auf der Champions League. Und wenn man jetzt in der Champions League im Halbfinale ausscheidet und wird dann Pokalsieger, aber nicht Meister, das ist jetzt auch nicht das größte aller möglichen Dramen in München, weil der Fokus, wie gesagt, so stark auf der Champions League liegt. Und ja, so eine Meisterschaft, die begeistert jetzt auch nicht mehr so viele. Als ob jetzt ein Oli Kahn oder ein Salihamidzic massiv begeistert ist von der 97. deutschen Meisterschaft.
Nee, und wir haben ja auch schon ganz oft darüber geredet, dass die Führungsspieler zu Rate gezogen werden, wenn es um Trainer geht. Mhm. Und ein Joshua Kimmich ist ein Führungsspieler und der hätte jetzt nicht so eine Aussage getätigt, wie er ist einer der Top 3 Trainer, wenn er ein persönliches Problem mit Nagelsmann hätte. Das heißt, es kann menschlich nicht kriseln.
Und die Aussage, genau, und die Aussage, guter Punkt, beweist uns auch, also die Aussage von Kimmich beweist uns auch, dass es vom FC Bayern keine gute Kommunikation gegeben hat, auch intern nicht. Da informiert man auch die Spieler bitte, bevor es an die Medien durchdringt. Oder ist in dem Moment, wo es die Medien aufgreifen, sag ich doch als PR-Chef vom FC Bayern, okay, scheiße, jetzt müssen wir erstmal unsere Spieler informieren und vielleicht auch Nagelsmann. Angeblich ist es übrigens sogar so, so, das hat zumindest Sky eben gepostet auf Instagram, Sky Sport News, dass Nagelsmann erst heute Nachmittag vorgefahren sei und einbestellt worden sei zu einem Gespräch. Also das offizielle Gespräch hat offensichtlich noch gar nicht stattgefunden, hat Sky vor einer Stunde oder zwei gesagt. Ist doch Wahnsinn.
Ja, aber das ist ja an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Stell dir mal diesen Moment vor, diesen weirden Moment, wenn jeder schon seit 2 Tagen alles gelesen hat. Jeder weiß
ganz genau. Ja, seit einem, aber trotzdem.
Und dann gucken alle Parteien, gucken sich in die Augen. Normalerweise wäre jetzt der Vorgang, Julian, folge uns mal bitte, wir setzen uns, möchtest du was trinken? Und er denkt sich einfach nur, Leute, jeder weiß, was abgeht. Gib mir meine Abfindung und ich verpiss mich, ihr blöden
Säcke. Ihr schuldet mir noch 20 Millionen, ihr Ficker.
Ja, genau, also was für eine unfassbar weirde Situation. Und wir haben es ja auch schon mal gesagt, ich habe ja mal gesagt, dass wir Hoeneß gefeuert haben nach einer Saison, nach einer Corona-Saison auf Platz 9, ist ein Statement an alle weiteren Trainer, dass alles außer Europa in Hoffenheim gescheitert ist. In Bayern quasi. München. In Bayern München ergänze ich jetzt den Satz weiter und sage, in Bayern München bist du gescheitert, wenn du nicht mit allen 3 Wettbewerben vertreten bist, sehr, sehr lange, und mit gehörigem Abstand deutscher Meister wirst. Das heißt, ein offenbar. Trainer ist gescheitert, wenn er knapp deutscher Meister wird. Fakt.
Ja, offenbar ist das
das Hauptproblem. Dir, Achtung, David, du darfst dir bei Bayern München nicht erlauben, erst am 33. Spieltag Meister zu werden. Dann bist du nämlich schon weg. Du darfst dir keinen spannenden Krimi mehr erlauben. Und da schlucken doch jetzt alle Bundesliga-Fans, die sich da vorne einen spannenden Dreikampf wünschen, weil sie sich denken, okay, bis da vorne jemand knapp Meister wird, hat Bayern schon 4-mal den Trainer gewechselt.
Wobei natürlich so eine Trainerentlassung jetzt nicht zwingend sofort Erfolg bringen muss. Ne, das kann auch erstmal eine Mannschaft durcheinander bringen. Stellen wir uns mal vor, es ist wirklich so, was wir ja glauben, dass die Beziehung zwischen Nagelsmann und der Mannschaft tendenziell gut war, dann kann dieser Wechsel jetzt auch erstmal für Irritationen sorgen. Und wer weiß, ob dann nicht das Dortmund-Bayern-Spiel unentschieden irgendwie ausgeht und es nochmal ganz, ganz eng wird. Man weiß es nicht. Also das muss jetzt nicht unbedingt hier die sofortige Lösung sein, auch wenn ich ebenfalls sehr von der Kompetenz von Tuchel aus überzeugt bin, also von der sachlichen, inhaltlichen Kompetenz von Tuchel. Also müssen wir mal warten, aber wie gesagt, bisher ist nicht spruchreif und es ist eben einfach auch ganz spannend, weil es generell viel so sagt über das jetzige Trainer- und Fußballgeschäft, auch wenn es jetzt nicht ganz so viel mit unserer TSG zu tun hat, aber ja,
Ich lach mir ja das Brett, David. Ich lach mir ja wirklich das Brett. Ich kann da ja wirklich zugucken. Wir sind ja nicht involviert in diese Situation, deswegen können wir da ein bisschen schmunzeln drüber. Wenn erst ein Ex-Dortmunder, nämlich Haaland, im Viertelfinale der Champions League Bayern aus dem Stadion schießt, mit Tuchel, und danach wird Dortmund deutscher Meister. Dann verlange ich aber auch, dass nach 9 Spieltagen Tuchel vom Hof gejagt wird. Ansonsten ist es ja total unverhältnismäßig.
Kann passieren. Also, wer weiß.
Also, das ist ja wirklich wie in einer Doku-Soap, in einer schlechten.
Ja, also das Ding ist halt wirklich, wie überraschend das jetzt kam. Die Bayern hatten, wie gesagt, keinen so schlechten Lauf. Eigentlich, ne? Gerade auch mit dem Sieg gegen PSG, der noch nicht so lange zurückliegt. Und ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt, wann das Ganze offiziell ist und würde mich auch sehr interessieren, wie man so ein PR-Desaster eigentlich fabrizieren kann. Das ist wirklich fast schon beispiellos. Das kriegt der FC Bayern eigentlich besser hin. Aber ja, wir befinden uns ja leider am anderen Ende der Tabelle, auch wenn wir in dieser Position wie Union, Freiburg, Leipzig ja auch in den vergangenen Jahren mal waren oder hätten sein können.
Ja.
Puh, Jonas, David, wie kriegen wir jetzt den Bogen zurück? Ah doch, Jonas, ich weiß, wie wir den Bogen zurückkriegen.
Okay, du hast einen Vorschlag, wie wir den Bogen zurückbekommen.
Ich weiß, es ist eine sehr plakative Frage, aber ich habe die mehrfach auf Social Media gelesen und ich denke, dass einige unserer Hörer das auch vielleicht spannend finden könnten. Und ich suche von dir, Jonas, eine Prozentzahl, okay?
Ja.
Für wie hoch hältst du die Wahrscheinlichkeit, dass Julian Nagelsmann nochmal zur DSG zurückkehrt? 100% ist sicher und 0% wird niemals passieren, selbst wenn, weiß ich nicht, eine Apokalypse und Zombies und was weiß ich, die Welt bevölkern.
Gibt es eine Zeitspanne? Muss es in den nächsten 10 Jahren passieren oder darf er auch mit 72 nochmal kommen?
Jetzt hast du es dir selber kompliziert gemacht. Dann hätte ich gerne eine Zeitspanne für dieses Jahr, eine Prozentzahl für dieses Jahr und eine Prozentzahl für jemals.
Ach so, also ich mach's sogar einfacher, in den nächsten 5 Jahren bei 0,0% und jemals bei 2%.
Okay, also ich merke, du bist Optimist. Ich verstehe aber natürlich den geäußerten Wunsch auf Social Media durchaus. Ne? Also ich glaube, man hat schon früh gesehen, dass Julian Nagelsmann ein Ausnahmetrainer ist. Und ich denke auch, dass die Aussage von Joshua Kimmich, die du eben zitiert hast, durchaus zutreffend ist oder zutreffend sein kann. Ist natürlich auch individuell, aber gut, Jonas, wie würdest du jetzt die Überleitung machen, dass wir nochmal 5 Minuten vielleicht genauer über unsere TSG reden, damit unsere Hörer und wir selber nicht völlig durcheinander kommen. Und
genau, also über das Spiel selbst, das hat jeder gesehen, da müssen wir jetzt nicht explizit drüber reden. Es waren 2 Elfmeter, die waren beide absolut gerechtfertigt. Genau, wir hatten
auch ein bisschen Spielglück, gell? Muss man auch ein bisschen sagen.
Die waren erzwungen, wir waren die bessere Mannschaft. Beide Elfmeter musst du genauso geben. Es war alles vollkommen richtig, dass Kramaric beide reinmacht. Ein Traum,
wichtig,
dass er sich jetzt auch mal wieder Selbstvertrauen vom Punkt holt. Obwohl ich ehrlich gesagt damit gerechnet hätte, dass Sko schießt, weil Sko einfach der sicherere Schütze ist. Aber das ist halt Chefsache und da nimmt Kramaric für sein eigenes, also da will Kramaric sich einfach mit dem Kopf durch die Wand das Selbstvertrauen erzwingen. Ist ja auch schön und gut, hat er geschafft. Freue ich mich, kein Thema. Aber ich möchte jetzt mal anhand jetzt unserer ersten guten Leistung seit Monaten Schlüssel zum Klassenerhalt herausarbeiten, die natürlich auch in direktem Zusammenhang mit dem Hertha-Spiel stehen. Aber das sind jetzt wirklich, das ist der Schlüssel zum Klassenerhalt, meiner Meinung nach, wie es jetzt in den nächsten Wochen laufen muss. Punkt 1. Und das hat man jetzt ganz, ganz, ganz klar gesehen. Der erste Schlüssel. Wir müssen die Außenbahn wieder so besetzen wie zu Zeiten Schulz, Kadarzabek. Wunderschön ist natürlich, dass Kadarzabek noch da ist. Das Experiment Angelino will ich heute offiziell begraben. Wir werden ihn nicht kaufen, er passt nicht zu uns, er kann von mir aus maximal noch 10 Minütchen eingewechselt werden. Wenn Sko sich irgendwie reinrollen kann aufs Spielfeld, dann bitte, bitte, bitte schnelle Außenbahnspieler, die flanken können. Und zwar, die auch an Spielern vorbeikommen mit Tempo. Angelino hat seine Klasse, aber nicht für uns. Stimmst du mir dazu?
Auf jeden Fall.
So, das ist der erste Punkt. Das heißt, Sko, Kadarzabek, bitte, die sollen gesetzt bleiben. So, Schlüssel 2. Wir brauchen jetzt eine unfassbar eingespielte Dreierkette mit Kevin Vogt. Und, jetzt kommt die Ergänzung, das ist ja bis jetzt noch keine Überraschung, bitte, 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 rafft jetzt endlich mal bei der TSG. Wir müssen nicht Millionen über Millionen für irgendwelche komischen Innenverteidiger ausgeben, die dann am Ende nichts können bei uns. Seht jetzt endlich mal ein, dass wir mit Kevin Akpoguma seit Jahren einen hervorragenden Innenverteidiger in unseren Reihen haben, den wir jetzt endlich mal schleifen müssen. Der ist top. Der hat alles. Er ist in kaum einem Bereich bei unserer Innenverteidigung der Beste, aber er ist immer der Zweit- oder Drittbeste.
Sehr außer ausgeglichen, hat ein sehr breites... Er ist
super,
genau.
Sehr breit
aufgestellt. Er ist gut. Er ist jetzt nicht der beste Aufbauspieler von uns, aber er ist nicht der schlechteste Aufbauspieler von uns, hat da Qualitäten.
Er hat ein gutes Kopfballspiel. Er ist jetzt natürlich kein Kopfballmonster, aber er hat ein sehr gutes Kopfballspiel. Er ist unfassbar schnell, er ist gut am Ball, er hat Wille. Bitte baut Kevin Akpoguma jetzt endlich mal zu einem Stamminnenverteidiger aus. Es ist wirklich unerträglich, immer zu sehen, wie der gut spielt, wie er dann wieder in der Versenkung verschwindet. Und das kann ich einfach nicht ertragen, weil irgendwann hat er da auch keinen Bock mehr drauf und wechselt dann zu Mainz und wird da der beste Innenverteidiger.
Aber, also du, ich stimme dir zu, man muss natürlich sagen jetzt, dass Matarazzo das eigentlich tut. Ne, der hat jetzt richtig viel Einsatzzeit bekommen unter Pellegrino Matarazzo. Gegen Dortmund viel gespielt, gegen Mainz, gegen Freiburg, gegen Hoffenheim. Und von diesen vier Spielen war keins dabei, was man als schlecht bezeichnen kann. Das war sehr stabil zuletzt. Das war nicht in der ganzen Saison der Fall, das muss man durchaus auch sagen. Aber jetzt gerade in den letzten vier Spielen hat er sich den Startelf-Einsatz erarbeitet. Aber jetzt muss ich Jonas automatisch eine Frage stellen, auch wenn ich dir total zustimme. Dann haben wir ja zwei gesetzte Innenverteidiger. Wie sieht's jetzt aus? Kabak oder Brooks? Man muss eindeutig sagen, dass Kabak abgebaut hat im Laufe der Saison, sehr wild ist, ne, teilweise Nuhu-artige Züge hat. Und auf der anderen Seite haben wir auch eine Instagram-Nachricht zu bekommen, dass Brooks zumindest in den letzten zwei Spielen völlig fehlerfrei und souverän geblieben ist.
Stimmt auch.
Vielleicht ist Brooks jetzt gerade wieder, vielleicht hat er jetzt die Spielpraxis, die er brauchte. Also jetzt, was würdest du sagen, da kann man jetzt nichts falsch machen, Brooks oder Kabak, oder hast du dann einen eindeutigen Favoriten zwischen diesen beiden?
Solange die Innenverteidigung besteht dann, also solange nur diese eine Person sich ändert, bin ich mit beiden Optionen relativ einverstanden. Das Einzige, was sich wirklich grundlegend ändert, Kabak wäre wirklich der rechte Innenverteidiger und du spielst mit Vogt in der Mitte. Was ich ehrlich gesagt jetzt spontan bevorzugen würde, weil Vogt einfach für mich der optimale zentrale Innenverteidiger ist, für natürlich unser Mannschaftsniveau. Brooks ist für mich absolut kein äußerer Innenverteidiger. Dafür ist er einfach ein bisschen zu stocksteif, ein bisschen zu langsam geworden über die Jahre. Hat er bei Wolfsburg auch nie gespielt, da hat er immer mit Lacroix auf der anderen Seite einen unfassbar schnellen Innenverteidiger
gehabt. Viererkette, das heißt, oder nicht?
War das? Nee, bei Wolfsburg waren es auch immer Dreierkette. Okay. Das ist halt grundsätzlich die Frage. Und nur deswegen, auch wenn ich gesehen habe, wie Brooks sich entwickelt hat, würde ich jetzt spontan dazu tendieren, dass Kabak sich jetzt mal zusammenreißen soll auf der rechten Innenverteidigerposition.
Mhm. Ja, verstehe ich absolut. Wir haben übrigens, muss man ehrlich sagen, im Stadion kurz massiv kritisiert, dass Vogt rechts spielte und Brooks zentral.
Hat aber funktioniert.
Es hat gegen die Hertha funktioniert. Vogt hat trotzdem meistens den Spielaufbau übernommen, hat auch gute halblange und lange Pässe gespielt. Absolut solide Leistung auch von Kevin. Also von allen Verteidigern. Und eigentlich fällt mir jetzt auch keiner ein, der wirklich eine schlechte Leistung gezeigt hat. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu. Bei folgendem, die Fünferkette oder Dreierkette, beides eigentlich, da sollte es jetzt eine Stammformation geben. Und natürlich kann man dann nach 70, 80 Minuten wechseln, kein Thema. Aber warum jetzt nicht immer mit Kaderabek, Vogt, Akpo, meinetwegen Kabak und Sko spielen? Ne? Einfach jetzt 9 Spiele durch, wenn es geht. Und dann kann man ab der 70., 80. trotzdem reagieren. Also ich bin auch der Meinung, wir brauchen Stabilität. Das haben wir ja auch an Matarazzo so ein bisschen kritisiert. Hast du noch einen dritten Schlüssel zum Klassenerhalt? Das hast du ja
bereits. Ich habe sogar 4.
2 Schlüssel genannt, ja.
Der vierte ist nochmal ein bisschen spezieller. Der dritte ist jetzt das, was ich schon 1000 Mal gesagt habe. Topverdiener in Verantwortung nehmen.
Genau. Was aber mittlerweile wieder passiert.
Kramer spielt. Nee, das passiert jetzt wieder.
Genau, jetzt passiert es wieder, sage ich ja.
Aber davor wieder nicht. Und genauso, das Ding ist, deswegen fand ich es auch okay. Klar, Sko hätte den auch schießen können. Sko ist wahrscheinlich objektiv betrachtet der beste Standardschütze, auch bei Elfmetern.
Das ist Saliovic-like und so weiter angeht.
Ja. Aber wenn Kramaric sagt, er übernimmt die Verantwortung, dann gibt sie ihm. Er muss am Ende mit seinem Gesicht, keiner guckt, keiner sieht das Gesicht von Tuhumcu oder Aslani vor Augen, wenn wir an den Abstieg denken. Jeder aber von Kramaric. Und deswegen muss er dann auch in den Spiegel gucken und die Verantwortung übernehmen. Wisst ihr noch damals, als wir abgestiegen sind, ich habe da die Elfmeter verschossen gegen Hertha. Und genau so muss es sein. Kramaric muss das Selbstbewusstsein haben, Kramaric hat die Erfahrung, Kramaric kriegt das Gehalt, um es mal ganz plump zu sagen, um die Verantwortung da übernehmen zu müssen. Das hat er getan, fand ich top in dem Moment. Und das ist the way to go. Klar, ein Tuhumcu kann immer kommen ab der 70. Aber grundsätzlich müssen die Topverdiener die Verantwortung übernehmen. Und dazu gehört auch, Delaney ist es für mich nicht zwangsläufig. Der ist ausgeliehen. Der hat jetzt noch nicht so die große Verbindung zur TSG. Der ist sehr, sehr wahrscheinlich bald wieder weg. Also den jetzt auf der Bank weiter sitzen zu lassen, kann ich schon nachvollziehen. Damit meine ich jetzt nicht Delaney, damit meine ich die Leute, die seit Jahren bei der TSG sind.
Also wahrscheinlich Baumann, Vogt, Karajabek, Kramaric, Baumi, Bebu, solche Leute.
Exakt, da haben wir ja eine Menge. Da haben wir eine Menge von. Genau, das ist eigentlich so der dritte Punkt und jetzt noch der vierte, das letzte. Und das ist was, was so nicht passiert ist eigentlich in den letzten Wochen, wo ja auch mehrfach schon angefragt wurde bei Materazzo, warum das nicht so war. Keine Experimente und Wandel in der Offensive. Klar kann mal eine kleine Änderung passieren, aber dass du in dem einen Spiel A sagst und im nächsten sagst du komplett B oder du sagst sogar Z, das darf nicht mehr passieren. Ich möchte, dass auch wenn wir von der Tabellensituation her nicht quasi das können und nicht immer der Favorit sind, aber von unserer Spielweise her, wir können von unserer Mannschaft gar nicht bunkern und körperlich aggressiv nur verteidigen, wie es andere Mannschaften können, wie Schalke. Das können wir gar nicht.
Passt vom Kader einfach nicht. Ja.
Wir haben unseren Kader eben halt mit solchen Zaubermäuschen aufgebaut, mit Kramaric, mit Dabur, mit Baumi, der natürlich fighten kann, aber der halt auch ein guter Fußballer ist. So ist unsere Mannschaft halt aufgebaut. Und deswegen müssen wir halt in jedes Spiel reingehen. Wir machen das Spiel, wir bestimmen die Offensive. Das heißt, wir reagieren nicht die ganze Zeit und sagen, ja, heute ist es ein Spiel für Dabur, heute ist es kein Spiel für Dabur, sondern wir gucken, wer sind unsere besten Stürmer momentan, wer ist am besten in Form und auch da Stabilität in der Startaufstellung. Ein Dolberg hat für mich, ehrlich gesagt, in diesem Jahr nichts mehr davon zu suchen. Auch das, ehrlich gesagt, gescheitert.
Ja, und jetzt haben es natürlich auch Kramer, Bebu und Baumi eigentlich zu gut gemacht. Mit Dabur hätten wir jetzt noch einen ordentlichen gehabt, der sich nach irgendwie 80 Sekunden wieder verabschiedet hat. Das ist jetzt, denke ich, kein riesiges Problem, Stand jetzt. Aber ja, warum nicht auch sagen, wir lassen diese Fünferkette so und wir lassen auch die Offensive mit Baumi, Bebu, Kramer jetzt gegen Bremen genau so. Übrigens, ne, auch das muss man vielleicht nochmal sagen, manche werden auch im Stadion gewesen sein, die das hören. Wir haben uns auch über die rote Karte für Dabur doch einigermaßen aufgeregt und gewundert. Ne? Wir saßen, ich glaube, in Block K ziemlich weit vorne, also irgendwo in der Mitte ziemlich weit vorne. Und es war natürlich kein schwerer Treffer und es gab auch keinerlei Verletzung, aber das Einsteigen war derart riskant, dass man die rote Karte natürlich auf jeden Fall geben kann. Da sind sich, glaube ich, auch alle einig. Nichtsdestotrotz, ne, ist natürlich ist in gewisser Weise unglücklich, weil man einfach einen Konter unterbinden wollte. Aber oder denkst du, dass also, das jetzt sehr schwer wiegt, diese drei Spiele-Sperre? Ich habe jetzt Stand jetzt kein so schlechtes Gefühl mit Kramer, Bebu und Baumi.
Nee, und man muss ja jetzt einfach damit leben. Ich finde drei Spiele, ehrlich gesagt, ein bisschen hart.
Weil, zwei wären auch okay.
Weil ich finde, klar, er trifft ihn mit offener Sohle, hinten an der Wade, würde ich jetzt mal sagen.
An der unteren Wade, ja.
Ja, guter Blick vom Schiedsrichter. Luke Bacchio rollt sich danach auch sehr, sehr lange, was auch
aber immer... Aber nachdem er noch zwei Schritte macht, gefühlt, ne, muss man ja, auch vielleicht sagen.
Sagen wir es mal so. Ich finde es okay und ich finde es auch absolut verständlich, weil sich nämlich, und das ist der einzige Grund, weil Willenborg, ich glaube Willenborg war es, weil er sich alleine für die rote Karte entschieden hat. Das respektiere ich und das finde ich auch vollkommen
in Ordnung. Die rote Karte kann man geben, das ist definitiv keine Fehlentscheidung.
Ich habe für so einen Foul aber auch schon gelb gesehen.
vor allem eben in der Nähe des Mittelkreises. Das kommt vielleicht ein bisschen hinzu, aber ja, offene Sohle, hinten getroffen, so gefühlt minimal heimtückisch, ja.
Genau, also du kannst die rote Karte geben und ich habe größten Respekt dafür, dass er die direkt gegeben hat, ohne die ganze Zeit auf den VAR zu bauen. Deswegen absolut in Ordnung, 3 Spiele, vielleicht ein Spielchen zu viel, aber passt. Ja, und natürlich kann man nicht gut reden, absolut dumme Aktion von Dabur, da hat man sein Feuer gemerkt, er war komplett übermotiviert, wenn taktisch, dann reiß ihn bitte zu Boden, stürz dich wie ein Wrestling-Star auf ihn, mit dem Oberkörper, alles in Ordnung, dann gibt's Gelb
und massiv kleine am Trikot oder so.
Ja, aber wenn du halt mit den Stollen agierst, offene Sohle, dann kann es eben zu einer Rot kommen und ja, der Ball war einfach weg und deswegen muss man es jetzt einfach akzeptieren und kann da gar nicht rumheulen.
Ja, absolut. Aber in dem Fall natürlich Ende gut, alles gut. Auch wirklich Respekt von mir an die Mannschaft. Wir hatten natürlich ein bisschen Bauchschmerzen im Stadion, waren sicherlich nicht die einzigen. Als es die rote Karte in Minute 70, glaube ich, gab. Und danach ging aber auch keinerlei Gefahr von Hertha aus. Und das spricht sowohl für uns, das spricht aber auch massiv gegen die Hertha. Sowas Ungefährliches habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Wie die Hertha, die über 20 Minuten mit den 3 Minuten Nachspielzeit wirklich nichts hingekriegt hat, außer dieses etwas glückliche Tor am Ende, was natürlich jetzt nicht irgendwie krass herausgespielt war, aber keinerlei Gefahr, dass die Hertha irgendwie zurückkommen kann, trotz übrigens massiver Einwechslungen. Es war jetzt nicht so, dass irgendwie Sandro Schwarz gesagt hätte, boah, schaffen wir eh nicht, sondern da wurde dann, wer kam rein? Kevin Prince-Boateng kam kurz vorher rein, Kenny kam kurz vorher rein, nach der roten Karte.
Ja, Luke Bakio wurde eingewechselt, Jovetic wurde eingewechselt.
Genau, davor also da, schon, Kanga kam rein. Also man hat massiv reagiert, hatte, glaube ich, dann am Ende 3-4 Offensivspieler bzw. Stürmer auf dem Platz mit null Effekt. Das macht mir Hoffnung für unsere Defensive, aber macht mir auch wenig Hoffnung für die Hertha.
Ja, und so schnell kann sich das Blatt wenden. Vor einer Woche haben wir noch die dramatische Hoffe-Funk-Folge aufgenommen, während der Hertha-Podcast noch relativ entspannt war. Und jetzt hat sich das Blatt sehr schnell gewendet. Also die Folge, diese dramatische Folge, die wir letzte Woche aufgenommen haben, die muss jetzt eigentlich der Hertha-BSC-Podcast aufnehmen.
Ja, ich war ja letzte Woche bei Hertha Base zu Gast. Liebe Grüße nochmal. Und die sind jetzt quasi in genau dieser Situation. Und gar keine Häme, tut mir einfach leid. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig aktuell Hertha-Fan zu sein. Aber ich kann da jetzt leider wenig Aufbauendes sagen.
Ja. Gut, David. Eigentlich hätten wir heute nichts mehr, oder? Jetzt haben wir dadurch, dass wir so lange über Nagelsmann geredet haben, jetzt auch eine sehr lange Folge wieder gemacht. Aber naja, sei es drum. Wenn wir halt einfach nicht zum Punkt kommen und die ganze Zeit labern, dann ist es halt so. Ja. Aber für heute hätten wir doch jetzt eigentlich nichts mehr, oder?
Nee, genau. Wir haben jetzt Länderspielpause und spielen erst in der, aus heutiger Sicht, nächsten Woche gegen Bremen Anfang April. Und dementsprechend vielen, vielen Dank euch fürs Einschalten und wir hören uns.
Genau, wir genießen einfach jetzt mal die Pause auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Das ist doch auch einfach mal schön.
Ciao, ciao.
Alles klar. Ciao, ciao, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.